poor Jojo. What's wrong, little man?
Hi, Adolf.
Want to tell me about that rabbit incident? What was all that about?
They wanted me to kill it. I'm sorry. I couldn't.
Don't worry about it. I couldn't care less.
But now they call me a scared rabbit.
Let them say whatever they want. People used to say a lot of nasty things about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed.
Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast, Folge 5, heute mit Creamspeak.
Creamspeak.
Es ist Kritikzeit, Freunde. Ich sag, wie es ist. Ich bin gerade 3 Stunden auf der Autobahn gewesen, im Stau, hab mich also quasi schon mal thematisch auf den Film Hitler-Deutschland vorbereitet und dabei sehr, sehr tankstellenartige Brötchen und einen sehr trockenen Blaubeermuffin gegessen. Ich freue mich sehr auf die nächsten 2,5 Stunden. Die wir jetzt besprechen werden. Hi!
Ja, lass mich noch die Anmoderation zu Ende machen. Außerdem dem Historiker Magnus Brechtgen und Taika Waititi, auch hier im Podcast, denn der hat mit Jojo Rabbit, der für 6 Oscars nominiert ist, versucht, einen, ja, vielleicht oberflächlich lustigen Nazi-Film zu machen. Und das können wir in Deutschland hier natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Das muss problematisiert werden. Und dafür stehe auch ich mit meinem Namen, Christian Eichler. Hi! So, hi. Leute, ich freue mich, dass ihr da seid. Max und Maschu von Creamspeak. What's up?
Grüß dich.
Max, ja, ich hab mich auch bestens verpflegt, ohne Blaubeermuffin, ohne Stau. Ich hab einfach die letzten 3 Stunden auf dem Sofa gesessen und an die Wand geguckt und mich innerlich vorbereitet auf diesen
Aufnahme. Innerlich vorbereitet auf dieses sehr schwierige Thema, was wir jetzt an mir hier erörtern müssen. Erstmal vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, herzukommen. Freue mich mega. Ihr macht, ja, das muss man vielleicht sagen, vielleicht einen der witzigsten Twitter-Accounts in Deutschland und einen Podcast auch noch.
Oh man, zu viel
Leute, Ehre. Ganz ehrlich, wie kann man so scheiße lustig sein jeden Tag auf Twitter? Ich weiß nicht, wie lange muss man grinden, bis man in diese Zen-State of Mind zum politischen Deutschland kommt, die ihr scheinbar habt, dass man so abliefert jeden Tag. Wirklich, das ist jetzt nicht, ich will euch nicht Honig ums Maul schmieren oder sowas. Ich finde es wirklich mega witzig. Also, was ist das Krämergeheimnis?
Ich gebe die Frage, ich glaube, das Krämergeheimnis ist erstmal, dass man zu zweit einen Account hat und als gesichtsloses Mysterium auftritt und als doppelzüngige Hydra. Und ich glaube, das andere Geheimnis, ich gebe einfach mal an Maschu weiter, weil gefühlt schreibt er die ganzen Tweets und ich lese sie mir einfach nur durch.
Grüß euch, Freunde. Das Geheimnis ist viel im Stau stehen, das den Geist wandern lassen, wie wir bei uns Humoristen so schön sagen. Ich glaube, es hilft einfach, einfach machen. Das ist immer so richtig blöd und richtig uninspiriert, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach die humoristische, die geistige, lustige Zirbeldrüse ausfringt und ins Internet schlonzt. Und irgendwann klappt's dann und irgendwann funktioniert. Und wenn man 30 Jahre lang unter bisweilen gewalttätigen Eltern gelitten hat, dann assoziiert man sich einfach nach 33 Jahren die Welt so witzig und schön, dass man in allem immer irgendetwas Positives oder irgendetwas Lustiges sieht, weil das Ganze anders, glaube ich, nicht mehr zu ertragen ist. Und wo du eben gesagt hast, das Banale oder so eine einfache Hitler-Komödie. Vielleicht ist das auch bei einem Taika Waititi gar nicht anders, dass es vielleicht gar nicht anders geht. Vielleicht ist es zwanghaft bei uns allen. Aber danke.
Alternativlos, du meinst Jojo Rabbit ist alternativlos. Das ist das, was du.
Richtig, genau. Aber danke für das ganze Lob. Wir geben unser Bestes für die Leute da draußen täglich die Comedy-News und Hits von gestern, heute und morgen abzuliefern. Das ist das, was ich sagen will.
Wie läuft das so ab? Weil das ist ja eine super krasse Dichte und ich merke es ja, also manchmal finde ich das auf Twitter auch so ein bisschen problematisch, dass ich bei vielen so, auch die Nicht-Comedy machen, das Gefühl habe, okay, die stehen morgens auf, machen sich einen Kaffee, gucken, welche Hashtags trenden und geben dann dazu eine Meinung ab, irgendwie so, aber es muss ja mittlerweile ein richtiges System dahinter irgendwie sein, oder?
Ich glaube, wenn man so reingeht und quasi diesen Hashtag-Check macht und schaut, was trendet gerade, kann man da irgendwie auf den Zug aufspringen, also ich glaube, dass man da sehr schnell in so ein Heute-Show-Redakteurs-Mindset
ja, oder auch Lokalzeitung, denke ich manchmal. Heute ist der Tag der Bienen, also wir müssen
Genau. Und ich glaube, dann wird's halt zum, wenn man da in so ein Erwerbsarbeitsding reinkommt, ich glaube, dann wird's anstrengend und dann geht auch so ein bisschen der Spaß verloren. Deswegen, ich glaube, man Ich glaube, das ist da ist schon mehr zu holen, wenn man einfach macht, worauf man Lust hat.
Mhm. Habt ihr euch so da bei eurer Humorebene so angenähert? Also da gibt es so Sachen, wird ja oft diskutiert, so was darf Satire, auch ein großes Thema, das wir heute machen, wo ihr irgendwie sagt, darüber machen wir keine Witze, wir treten hauptsächlich nach oben oder so. Oder die alte, ich glaube, das war Harald Schmidt, der meinte, jeder, der irgendwie ab 10.000 Euro im Monat oder so, kann man Witze drüber machen, so ungefähr. Habt ihr irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, okay, das machen wir nicht?
Ich finde hauptsächlich gegen Reiche schon mal gut.
Ja.
Das ist für mich schlimm. Ab und zu schicken wir uns dann schon so ein Screenshot und sagen, sollen wir das machen? So bei so einem März zum Beispiel, wo wir uns denken, der hilft uns vielleicht irgendwann noch. Bei dem ja. Treten wir vielleicht noch privat auf dem Geburtstag auf.
Deswegen haben wir auch noch nie gegen BlackRock geschossen in unseren Tweets.
Ja.
Auch kleiner Wink mit dem Zaunfall an alle potenziellen Investoren da draußen.
Außerdem,
wir bleiben
kundenfreundlich. Sobald wir rausbekommen, wie Cum-Ex funktioniert, der Kollege. Ich habe mich da eingelesen in den Wikipedia-Artikel. Ich bin auf jeden Fall dran an der Sache. So viel kann ich schon mal sagen. Und solange
Christian,
werde ich
Themenkomplex Bitcoin. Können wir da einsteigen?
Ich mache ja nur noch Cum-Cum. Cum-Ex bin ich ja raus mittlerweile.
Ah, fuck. Weißt du, wieder, ich arbeite mich erstmal in den Klassiker ein. Erstmal in den OG-Betrug einsteigen. Also ich glaube, bei Twitter ist es ganz oft so, wie mit dem alten, wie man hier, der Witze-Erklärfrosch. Man kann ihn sich angucken und dann macht Spaß, aber wenn man ihn seziert, dann weiß man, wie es drin aussieht, aber er ist tot. Und wenn man seinen Frosch als Buch rausbringt, ist es eventuell ziemlich peinlich. Vor allem, wenn man den Frosch bei anderen auf Twitter geklaut hat. Kommt ihr noch mit?
Bringt ihr nicht auch ein Buch raus?
Nee. Ein Frosch. Doch, wir bringen auch ein Buch raus. Und das kommt hoffentlich auch noch dieses Jahr heraus, solltet ihr den Podcast hören. Wir haben das im Jahr 2020 gesagt. Dieses Buch wird vor allem, und das ist das Wichtige, Internet und Twitter unabhängig funktionieren. Wir haben uns dabei, im Sendungsbewusstsein Creamspeak, um eine sogenannte Waben- und Satellitenstruktur bemüht, in der wir unsere Humorergüsse auf die Bundesrepublik und aber auch die gesamte Dachregion loslassen wollen.
Das ist das Creamspeak-Markenversprechen.
Ja, deswegen wabenartig angeordnet, zwei Waben, Max und mich, und ein Satellit ist das Internet, der andere Satellit ist Buchseiten.
Ja, wir reden über, ich weiß nicht, ob er seine Filme auch in so einer Wabenstruktur anordnet, Taika Waititi, aber über den reden wir jetzt. Und das ist ein Typ, das weiß ich noch aus vielen Podcasts, die ich mal gehört habe, wo sich Leute immer so ein bisschen über den, glaube ich, am Anfang über den Namen lustig gemacht haben, weil Titi drin vorkommt. Aber ich denke, diese Zeit ist bald vorbei, denn der scheint sich neben Jon Favreau, den Russos und vielleicht auch Rian Johnsons zu so einem der ganz großen Player im autoritären System von Disney hochzuschwingen. Wir haben das ja immer schon mal wieder erlebt, wie so junge, aufstrebende Regisseure im Studiosystem zermahlen werden und ihre Stimme verlieren. Aber Waititi scheint da noch nicht ganz dazu zu gehören. Übrigens ist der Name auch so ein bisschen Zeichen von Empowerment, denn früher hat er noch unter dem Namen seiner Mutter, also Taika Cohen, oder in bürgerlichen Namen gearbeitet. Und mittlerweile steht er quasi zu seinem Heritage, eigentlich ganz cool. Der kommt natürlich aus Neuseeland, hat Film studiert, ist Schauspieler, Regisseur und so weiter. Der war 2004 schon mal für einen Kurzfilm Oscar nominiert, Two Cars, One Night hieß der. Und außerdem war der zusammen mit Jermaine Clement, den man aus Flight of the Conchords auch kennt, Teil des Comedy-Duos The Humor Beasts. Haben mir so ein paar Sachen angeguckt, die sind auch nicht so super gut gealtert, aber kann man sich ein paar alte Sachen auf YouTube anschauen. Und hat natürlich so ein paar Folgen dieser großartigen Serie Flight of the Conchords gemacht. 2007 ist Eagle vs. Shark rausgekommen, dann 2010 Boy. Aber der richtige, ich würde sagen, richtig große Durchbruch für ihn war eigentlich diese Vampir-Komödie What We Do in the Shadows, die hieß Fünf Zimmer Küche Sarg, auf Deutsch. Und ich glaube, man kann Waititis Humor so ein bisschen so als so Deadpan-Kiwi beschreiben. Also es ist sehr viel Awkwardness, Blicke werden lange gehalten, viel Slapstick, Charaktere wirken immer so ein bisschen wie so dusselige Statisten in ihren eigenen Filmen eigentlich. Und man muss wahrscheinlich sagen, sein bisher größtes Kunststück war, dass er diesen Humor, der auch zum Beispiel in Hunt for the Wilder People, das war auch noch ein richtig cooler Film von ihm,
drin war, der war super,
dass der den ins Hollywood-Studiosystem tatsächlich übersetzen konnte, denn er hat 2017 den dritten Film dieser relativ lahmen Thor-Reihe gemacht und so ein bisschen ja Thor Ragnarok zu so einer Comedy-Space-Opera umfunktioniert und ist seitdem so richtig fest bei Disney auf der Liste. Also der hat bei dieser Star-Wars-Serie Mandalorian mitgedreht, sollte auch noch die Live-Action-Verfilmung von Akira, diesem berühmten Anime und Manga, übernehmen, die mittlerweile aber wieder on hold ist, weil er jetzt eben Thor Love and Thunder macht mit Natalie Portman als Thor diesmal und Das ist erst jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen. Der ist jetzt für seinen eigenen Star Wars Film im Gespräch. Also er hat, da ist wirklich diese Karriereleiter einmal komplett hochgeklettert. Und jetzt
man,
eben
man
hat
kommt da auch
Film
nicht mehr raus, oder? Wenn man einmal bei Disney rein ist.
Ich glaube, wenn man einmal, also es sind ja viele Lustige schon abgesägt worden bei Disney, die beiden, die den Solo-Film zum Beispiel machen sollten, dann hat es ja Ron Howard übernommen. Also Disney ist ja so, was Creative Differences angeht und sowas, immer auch so ein Laden, bei dem Leute auch gerne mal wieder geschasst werden. Ich habe das Gefühl, Waititi, und vielleicht muss man das auch sogar Jojo Rabbit später ankreiden, schafft es aber so ganz gut, seinen Humor mitzunehmen und trotzdem so Kino für die ganze Familie zu machen. Normalerweise machen wir das hier immer so, dass wir über den Film vorstellen, dann gibt's ein Hintergrundinterview, wenn wir einen Gesprächspartner gefunden haben, und dann reden wir nochmal quasi auch mit den Infos aus diesem Hintergrundinterview dann kritisch über den Film. Diesmal war es aber so, dass die beiden Interviews, die es hier geben wird, erst später möglich sind, als wir jetzt aufzeichnen. Einmal mit dem Historiker Markus Brechtgen, der quasi mit mir drüber reden wird, wie denn Satire immer so auf die NS-Zeit geblickt hat. Und tatsächlich habe ich die Möglichkeit, mit Taika Waititi auch zu sprechen. Das heißt, wir können mal gucken, wo wir herauskommen, und dann stelle ich die Fragen einfach später an ihn. Der Film heißt Jojo Rabbit. Worum geht's denn da?
Also es geht um, so wie ich das mitbekommen habe, grob die letzten anderthalb oder so das letzte Jahr im Krieg. Es spielt in Nazi-Deutschland. Man verfolgt die Geschichte eines 10-jährigen Knabens. Johannes, war das so?
Johannes ja, ne? Betzler, mhm. Johannes Betzler, genau.
Genau, Johannes und seine Abenteuer in der Hitlerjugend und in den letzten Monaten des Krieges. Später stellt sich dann heraus, dass seine Mutter im Widerstand ist und dazu eine junge Jüdin in den Wänden, also in den Zwischenräumen der Wänden, beherbergt. Und
also der Vater ist weg.
Genau, Vater und Tochter sind weg. Und ja, über knapp anderthalb Stunden sehen wir, wie schwierig es ist, Jungs in diesem Alter davon fernzuhalten, in die rechten Fänge von rechten Demagogen zu kommen. Und dass es mehr als nur eine Person braucht, um die Jungs dort wieder rauszubekommen, oder junge Menschen im Allgemeinen.
Ich füge nochmal dazu, der Junge heißt Johannes Betzler im Film, daher der Name, also Jojo Rabbit, und das Ganze fängt damit an, dass er quasi sich irgendwie riesig freut auf sein tolles Hitler-Jugend-Ausbildungswochenende, weil er endlich dann irgendwie auch eintreten darf, weil er glaube ich alt genug ist. Sie haben ein Ausbildungscamp, wo sie dann diverse Sachen machen, wie Bücher verbrennen und Granaten schmeißen und so, und er soll dann als Abhärtungsfeuerprobe, wie auch immer, soll er einem Hasen das Genick brechen, und das traut er sich dann nicht oder macht es nicht und lässt den Hasen frei und rennt weg und wird dann von den anderen Kindern da oder von den älteren Jugendlichen als Angsthase, als Jojo Rabbit quasi bezeichnet. Und dann hat er eine kurze Unterhaltung mit seinem imaginären Freund Adolf Hitler, gespielt von Taika Waititi, und holt sich da neuen Mut ab und rennt dann irgendwie wieder zurück und schmeißt irgendwie mit einer Granate um sich, die dann explodiert, woraufhin er so ein bisschen, ja, invalide ist, nicht mehr kriegstauglich.
Er wird entstellt, er hat schwere Narben im Gesicht und hat ein lahmes Bein.
Genau, und ist dementsprechend also nicht mehr tauglich für den Krieg und ist dann im Grunde genommen eigentlich die ganze Zeit zu Hause im Dorf und macht dann da so kleine Propaganda-Aufgaben, sammelt Altmetall und so. Und dadurch, dass er dann auch relativ viel zu Hause ist, stellt er dann halt fest, dass seine Mutter diese Elsa, dieses jüdische Mädchen, im Haus versteckt hat.
So, und bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis: Cuts funktioniert nur durch eure Unterstützung, und es ist wirklich unfassbar, wie viele das schon finanziell unterstützen. Dieses Projekt, vor knapp einem Monat ist es zu Ende gegangen bei Detektor FM, und jetzt sind wir schon fast bei 500 €, und das würde bedeuten, dass das Überleben von Cuts gesichert ist. Für 500 € im Monat können wir das erstmal so weitermachen. Also vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen und schon unsere Special-Folge zu Terrence Malick gehört haben, wo Wolfgang M. Schmidt, Lukas Bawenschik und ich 1 Stunde 40 lang über alle seine Filme gesprochen haben. Die kriegt ihr sofort, wenn ihr jetzt auf Steady geht und das Projekt mit 3 € unterstützt. steadyhq.com/cuts ist die Adresse, und jetzt weiter im Text. Genau, interessant, dass bei euch so spät erst in der Zusammenfassung dieser imaginäre Freund Adolf Hitler irgendwie vorkam, was auch die Frage ist, ob das vielleicht ein Teil ist, den der Film überhaupt wirklich gebraucht hat. Was man noch sagen könnte, ist, das ist eine Adaption von Christine Leunens, oder vielleicht spricht man es auch amerikanisch aus.
Ich glaube, Linens,
ja. Caging Skies, und genau, Scarlett Johansson spielt die Mutter und Sam Rockwell spielt da so einen, ja, Nazi-General, der aber nicht mehr antreten kann, der diese Kinder da durch dieses Camp coacht. Und ja, das ist ja ein, was heißt ein schwieriges Thema? Das ist erstmal ein interessantes Projekt, den sich Taika Waititi hier irgendwie gewidmet hat. Selber ja auch, hat er auch einen jüdischen Background und deswegen kann er das vielleicht sogar noch besser zu sagen, ich spiele jetzt hier in diesem Film selber Adolf Hitler, aber gleichzeitig versucht er natürlich ganz viele verschiedene Sachen zu machen, hat man das Gefühl. So eine Slapstick-Comedy, er will irgendwie einen Kinder-Coming-of-Age-Film machen, er will auch ein bisschen was über so Radikalisierungsprozesse und Faschismus erzählen. Hat das für euch funktioniert?
Das ist, glaube ich, gar nicht so eine einfache Frage. Also ich fange vielleicht mal mit einer einfacheren Antwort an auf eine Frage, die du nicht gestellt hast. Ich fand erstmal den Film sehr gut. Also mir hat er sehr gut gefallen. Als ich im Kino saß, mein erster Eindruck war sehr positiv. Mein erster Eindruck war, glaube ich, der, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Spagat zwischen halt diesem slapsticky Comedy-Ding und dem Humor-Aspekt und dem Ernst, also dem großen ernsten Teil der Thematik und dem Tiefgang, dass das erstaunlich gut geklappt hat. Besser als ich es erwartet hätte. Das war, glaube ich, so erst mein erster Eindruck.
Ich glaube, ich würde den ein bisschen anders deuten, zumindest für mich. Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, dass das ja eigentlich genau das ist, was hier die identitäre Bewegung oder nenn es die Incel-Bewegung in Anführungszeichen, also wirklich junge, wütende Alt-Right-Männer im Internet, was genau mit denen passiert. Du hast eine junge, linke, progressive Bewegung, die sagt, okay, wenn du dich gut fühlen möchtest, so wie du bist, dann musst du was ändern. So, du kannst halt nicht so weitermachen. Du kannst nicht so tun, als läge die Welt dir zu Füßen und als wärst du die Herrenrasse, wie es ja auch in diesem Film so passiert, sondern du musst halt etwas tun dafür. Das klassische, in Anführungszeichen, Privilegien reflektieren. Und dann hast du auf der anderen Seite eine identitäre Bewegung, auf der anderen Seite die Alt-Right, die sagt, ist okay, wie du bist. Ist voll in Ordnung, kannst bei uns mitmachen. Wir gehen halt Leute erschießen oder wir machen was auch immer. Und die Hitlerjugend war genau das. Die Hitlerjugend, also get them while they're young. Es ist Zitat Hitler, und sie werden nicht mehr frei ein Leben lang. Wir müssen sie bekommen, wenn sie noch jung und beeinflussbar sind. Das, was die Kirche auch macht. Und du hast einen Jungen, der ganz früh erstmal keinen Vater mehr hat, was wichtig ist. Diese alte Autoritätsperson, in Anführungszeichen, die Vaterfigur, die verlorene Schwester, die verlorene Familie. Niemand ist mehr da, der dir sagt, was bist du denn? Was ist denn identitätsstiftend? Was war identitätsstiftend oder ist es immer noch? Das ist eine Vaterfigur für einen Jungen gewesen. Ohne zu sagen, dass es das sein muss. Es geht einfach darum, wie die Realität ausgesehen hat. Mhm. Und das ist weggefallen. Und dann ist natürlich die Autoritätsfigur überhaupt in einem autoritären System, der Führer, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die als imaginären Freund einzubringen, um ganz kurz nebenher zu erklären, was du eben meintest, ob das funktioniert oder nicht, ist eine andere Frage. Aber für mich war es eine relativ gute Interpretation über den Umweg der Geschichte, wie Radikalisierung, wie du gesagt hast, heutzutage funktioniert. Und wenn man jetzt sieht, dass sowohl die Mutter, die ja bemüht darum ist, ihrem Jungen so einfach wie möglich diesen Ausstieg aus dem faschistischen Gedankengut zu machen, aber auch Elsa, die junge Jüdin, die sich im Haus versteckt, die auch auf eine bestimmte Art und Weise mit ihm interagiert und einfach dadurch versucht, ihn auf, in Anführungszeichen, die Seite der Guten, ohne jetzt zu sagen, dass die Nazis nicht die Bösen gewesen wären, aber zumindest weg von dieser faschistischen Ideologie zu ziehen. Es braucht zwei Leute, um einen 10-Jährigen umzukehren, zurückzuholen, ihm das Gefühl zu geben, du bist was wert, auch ohne Nazi-Deutschland. Und das fand ich sehr spannend, inwiefern das funktioniert oder inwiefern das nicht funktioniert.
Ich habe den auch, ich habe den zweimal geschaut, ich habe mir nochmal angeschaut, weil ich so ein bisschen unsicher war, was denke ich eigentlich darüber, und die Unsicherheit hat sich so ein bisschen verstärkt, glaube ich. Ich dachte, erst hatte ich ein klareres Bild und dachte so, okay, ich finde erstmal diese Idee, dass man die Hitlerjugend und diese Nazi-Zeit als sowas übertrieben Positives am Anfang zeichnet, mit so witziger Beatles-Musik und sowas und wir verbrennen alle die Bücher, das fand ich am Anfang erstmal ein bisschen mutig und ganz witzig. So, da dachte ich, okay, er geht ja wirklich so ein bisschen satiremäßig da rein, und gleichzeitig finde ich witzig, das ist ja ganz schön geklaut von Wes Anderson auf eine Art, dass wir einmal, also komplett Look and Feel von Moonrise Kingdom haben, aber Wes Anderson hat sich auch mit der Nazi-Zeit beschäftigt in Grand Budapest Hotel, also haben wir eigentlich so diese beiden Sachen hier ein bisschen zusammen, und ich finde aber, das, was bei Wes Anderson ja manchmal so ein leichtes Problem sein kann, ist, dass er schon an so, ja, einfach diesen altertümlichen Style immer ran will, aber sich, glaube ich, nicht das mit einkaufen will, was da manchmal dranhängt, nämlich manchmal auch koloniale Ideen oder halt die Idee von so Pfadfindern an sich und sowas. Und deswegen kann man entweder positiv sagen, das ist vielleicht so ein bisschen auch so eine kleine Mini-Wes Anderson-Kritik, oder man kann sagen, es ist halt krass geklaut von Wes Anderson, je nachdem. Aber am Anfang hat mich das erstmal irgendwie überrascht, dass er hier so reingeht und so satirisch das versucht zu brechen. Und dann dachte ich aber, sobald Elsa kommt und mit deren Charakter ich schon ein bisschen Problem habe, also die Jüdin, die selbstlose Jüdin, fast so ein bisschen The Magical Jew, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Also es gibt ja manchmal diesen Ausdruck, das Zitat Magical Negro in so Filmen, die um Rassismus gehen, gibt's dann aber noch einen Schwarzen, der ist dann halt irgendwie so ganz toll und hilft dann dem Weißen und da gibt's so ein bisschen Absolution. Ich habe das Gefühl, sie ist hier so ein leichter Absolutionscharakter, der sagen soll, ja, es waren halt nicht, du bist halt nur ein kleiner Junge, es ist nicht so schlimm und so weiter. Und das fand ich ein bisschen nervig
aber macht sie das? Sie fordert ihn ja schon sehr raus. Sie gibt ihm ja doch nie Absolution. Sie gibt ihm selbst am Ende, auch jetzt vorsichtig zu spoilern, oder selbst an schwierigen Punkten habe ich nie das Gefühl gehabt, dass sie ihm die Absolution gibt. Ich verstehe deinen Einwurf sehr wohl und ich glaube, dass es auch sehr gut so lesbar ist. Das ist dieses kleine, wenn du dir aber von dem übrigens, wenn du dahin gehst, und eigentlich ist es am Ende das alte Ding von ich habe einen schwarzen Freund, deswegen kann ich das N-Wort sagen. Wenn es so anfühlt. Ich glaube aber nicht, dass das damit gemeint war. Für mich war es eher die Idee dahinter. Ich glaube, die Funktion dahinter ist, wenn man wirklich sieht, wer das ist, und wenn man dieses Entmenschlichte wieder menschlicher macht aus der Ideologie, dann kann auch ein Junge noch umlernen und dann kann vielleicht auch ein Erwachsener umlernen, also weg von so Idee von plastischem Gehirn. Und so hab ich das Ganze eher verstanden. Aber was du gerade sonst noch gesagt hast, fand ich ganz interessant, und zwar, um jetzt ein bisschen soziologisch oder soziologischer zu interpretieren, für mich stand der Junge ein bisschen sehr im Fokus, auch wenn das eine Coming-of-Age-Story ist, aber es hat sich wieder so angefühlt, und alle anderen, jetzt auch die junge Jüdin, sind mehr eine Plot-Device, damit er seine Absolution für sich finden kann. Vielleicht ist das so ein bisschen der Kompromiss aus diesem Kritikpunkt, den du hattest.
Genau, und das Problem habe ich auch so ein bisschen mit dem Film, und das ist, glaube ich, eine Interpretationsfrage, ob man sagt, gut, Taika Waititi wollte halt hier auch erstmal einen Kinderfilm machen, und es geht quasi darum, wie wird dieses Kind denn in diese Gesellschaft reingeboren und erzogen? Und ich finde, er macht da sehr coole Beobachtungen so nebenbei. Zum Beispiel, dass eben Scarlett Johansons Charakter, seine Mutter, eben eine Widerstandskämpferin ist und dann irgendwann merkt, fuck, ich kann das meinem Sohn aber nicht erzählen, denn der verpfeift mich dann. Der ist schon so ideologisch, ne, Get Them While They're Young, der ist schon so ideologisch hier drin in dieser Geschichte, dass ich das gar nicht thematisieren kann. Das fand ich eigentlich ganz clever. Und ich finde auch, man kann diese Elsa-Sache auch tatsächlich so lesen, dass diese eine Seite haben wir, ist diese Satire-Seite, wo es einmal darum geht, so, ja, es war schon, also, wenn man so rauszoomt, ne, ja, es war schon fucking weird, was die Nazis erzählt haben. Und, was ich auch intelligent finde, es war schon aber auch ganz schön cool für die Kinder, da dieses Gemeinschaftsgefühl und sowas zu haben. Und dann hast du bei Elsa halt diese Dialoge, die so ein bisschen versuchen, seine Ideologie zu kritisieren. Ich glaube, nur der Punkt, an dem sich das alles so ein bisschen destilliert, ist, you're just part of a club, or you just want to be part of a club. Yeah, diese Sache, genau. So.
Du bist nur ein kleiner Junge, der mitspielen will.
Du willst nur mitspielen, so. Und ich glaube, wenn man das als Kinderfilm interpretiert und sagt, es geht hier um ein Kind, das da drin ist, dann kann das so ziehen. Aber wenn wir sagen sollen, ja, die Nazis waren halt so, weil es gab halt diesen Club und jeder wollte dabei sein, dann ist es keine richtige Kritik davon, wie halt Leute sich dem Faschismus anstoßen und auch was in Deutschland da war. Es war ja nicht so, dass auf einmal Leute dachten, ach, cooler Club, da machen wir mal mit, sondern es gab Ressentiments, es gab Antisemitismus schon früher, es gab schon autoritäre Charakterstrukturen, und was der Film ein bisschen wenig macht, also ein erwachsenerer, vielleicht intelligenterer Satirefilm hätte vielleicht noch viel krasser versucht zu erklären, warum die Leute das richtig gut fanden alles, auch die Juden ins KZ zu stecken und so weiter. Das traut sich der Film nicht so richtig, weil es halt ein Kinderfilm sein soll, wenn man apologetisch sein will. So, ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Kann man das gut finden, dass man sagt, ja gut, part of a club, klappt für ein Kind, oder man sagt, das ist eigentlich verkürzt, das versteht eigentlich nicht, wie der Nationalsozialismus funktioniert hat.
Bevor wir da reingehen in die Frage, was ich glaube ich nochmal zu der Frage mit Elsa oder wie ist der Fokus, ist das zu sehr auf Jojo oder sowas, ich kann den Punkt sehr nachvollziehen. Ich glaube, ich würde an der Stelle sagen, wenn du da den Fokus verschiebst, dann erzählst du eine andere Geschichte. Also ich glaube, dass es, ich verstehe die Kritik, ich glaube in dem Fall aber einfach, dass du, dass es halt eben, dass der Film da eine andere Geschichte erzählen würde, die auch es wert ist, erzählt zu werden mit Sicherheit, aber ich glaube, dass es dann vielleicht einfach nicht das, was die Christine Lunens, ich weiß auch nicht genau, wie man es ausspricht, oder Taika Waititi, was da der Ausgangspunkt war. Und das finde ich okay.
Ja, zwei Sachen. Einmal, was Christian, was du eben auch gesagt hast, man muss halt auch einfach verstehen, Nicht jeder Nazi von den führenden Nazis war vorher in der Hitlerjugend. Es hat nicht nur die Hitlerjugend gebraucht, um die Leute zu indoktrinieren. Das war da und das war sehr, sehr leicht bisweilen, die Leute dahin zu bringen, in den Faschismus zu bringen. Das heißt, das Rechte ist dort. Das muss nicht erst über Jugendcamps antrainiert werden. Irgendwann die Hitlerjugend und irgendwann die Jugendcamps behandeln ja auch oder sind ja auch die Mühe, das auch zu festigen, darüber hinaus, auch für weitere Generationen. Und der Punkt mit, welche Geschichte erzählen wir jetzt und drehen wir jetzt den Fokus auf das junge Mädchen, ist natürlich auch einfach am Ende die Kritik, okay, aber brauchen wir jetzt wirklich noch eine weitere Geschichte, wie es damals den Nazis, also den indoktrinierten Nazis ging, oder ist das am Ende vielleicht sogar wieder die, nicht mehr, aber doch irgendwie etwas, was sich sehr alt und tropey anfühlt von, ach, hätte doch nur jeder Nazi das Leid gesehen, dann wäre er bestimmt kein Nazi gewesen.
Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass, oder so habe ich es mir erklärt, sage ich mal so, vielleicht ist es auch zu entschuldigen, vielleicht bin ich dazu nachsichtig, aber ich hatte den Eindruck, dass das Teil der Art und der Funktionsweise des Films ist, dass du darüber stolpern musst, wie salopp es gemacht ist zum Teil. Ob das so für alle funktioniert, weiß ich natürlich nicht, weil dafür brauchst du ja auch erstmal ein gewisses, also wenn jetzt, weiß nicht, irgendwie US-Kids, die noch nie in ihrem Leben von Auschwitz gehört haben oder so, vor den Film setzt, dann, ne, ist es vielleicht was anderes.
Das ist auch die Zeit, kann man sich als Filmemacher mit diesem Thema denn erlauben, nicht die Dringlichkeit und die Härte dieser Zeit zu bebildern oder es für den Rezipienten offen zu lassen, inwiefern du dort reflektierst, ob das jetzt zu salopp ist oder nicht. Wie du gesagt hast, Leute, die über die Horror des Holocausts nicht Bescheid wissen, der übrigens wenig im Film Platz findet. Und mir fiel immer wieder der Film Das Leben ist schön ein dazu. Weil ab und zu war er tonal sehr, sehr drauf. Denn man kann den ganzen Film ja auch so deuten, es ist nicht unbedingt ein Kinderfilm. Ich habe ihn übrigens auch überhaupt nicht als Kinderfilm gesehen, muss ich sagen. Ich habe ihn, ich wusste davon auch gar nichts, dass das als Kinderfilm gemeint ist.
Nö, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich meine nur, das wäre ein Zugang ja von mir, um zu entschuldigen, warum manche Themen hier nicht angesprochen ja werden, sondern weil man vielleicht sagt, es fokussiert sich jetzt ja hier auf dieses Kind. Dass es jetzt ein Film für okay Kinder ist, glaube ich auch nicht.
Weil ich habe eher das Gefühl gehabt.
Mal so Fun Fact, wissen wir da, was der für ein USK, was ist das, FSK? Rating
ihr redet weiter und ich finde das raus.
Alles klar, Maschub, hit it.
Ja, weil ich habe
12,
ich
das
habe,
war's schon.
Ich habe 12? Nämlich auch, alles klar. Weil ich muss nämlich auch sagen, ist es nicht okay zu sagen, wir haben eine Geschichte, die aus der Sicht eines Zehnjährigen ist und der ist quippy und niedlich, vor allem wenn der Zehnjährige diese Gräuel gar nicht sehen will. Wäre es vielleicht klug gewesen, zu sagen, wir zeigen bildlich im Crescendo immer mehr Gräueltaten der Nazis, so wie Johannes immer mehr der Gräueltaten sieht. Denn für mich war es klar, es gab eine Dramaturgie und es wurde immer wieder unterbrochen durch die Härte des Krieges, durch die Härte des unmenschlichen Tones miteinander, wie man übereinander gesprochen hat, dass am Anfang, als er dazu gezwungen wird, in den ersten 10 Minuten des Films, er wird dazu gezwungen, ein Tier zu töten. Also so das Klassische, wo man sagt, hey, Serienkiller haben eins gemeinsam, sie haben in ihrer Jugend immer Tiere getötet. Und also wirklich so, es wird ja klar, was passiert. Diese Jungen sollen zu Soldaten ausgebildet werden. Die sollen abgetötet werden. Die jegliche Empathie für das Leben soll getötet werden. Die einzige Empathie gilt gegenüber dem Autokraten, dem Vaterland, dem Führer. Und für ihn hat er ja auch noch Empathie. Man muss auch merken, die Gespräche mit seinem imaginären Freund Hitler sind sehr gefühlvoll. Gefühlvoller als alle anderen Gespräche, die er meistens mit den anderen führt. Und genau das ist zum Beispiel ganz wichtig, ein ganz wichtiges dystopisches Feature ist Gefühllosigkeit gegenüber den politischen Feinden und Gefühl, das einzige Gefühl gilt, wenn überhaupt, der Volksgemeinschaft in Anführungszeichen oder dem Führer, der autoritären Person. Das, finde ich, bildet der Film sehr gut ab. Was der Film für mich nicht schafft, ist, ich glaube, ich hätte ein, zwei Mal einfach um zu wissen, Herr Waititi, wir sind auf der gleichen Seite, dass Faschismus ein brutales, fürchterliches System ist. Oder, also einfach so, zeig einfach einmal was Fürchterliches da drin. Zeig dem Jungen das und gib ihm die Chance zu sagen, ich merk's von alleine. Aber er merkt es nicht.
Ich habe da an dem Punkt, das ist tatsächlich auch ich habe mir wenig Notizen gemacht, aber das ist eine Notiz, die ich mir gemacht habe in der Vorbereitung. Und zwar habe ich mir ein paar Interviews und so noch dazu gegeben, einfach um genau diesen Punkt auszuloten. So, wie ist denn jetzt der Standpunkt und die Haltung von Waititi? Und er hat gesagt, irgendwie zum Schluss von einem Interview, dass paraphrasing, die general message des Films sei, we need to be more tolerant and spread more love and less hate. Und da habt's bei mir so ein bisschen, weil da hat's dann bei mir so ein bisschen gehabert, weil ich mir dachte, ah, das fühlt sich halt so ein bisschen nach so Hollywood Feel Good. Ja, wir müssen ein bisschen toleranter sein und wir müssen irgendwie mehr Love und weniger Hate. Wo ich mir denke, wir haben also tolerant zu wem? Ja, das fühlt sich so ein bisschen, das ist so die Frage, so
da, Wir müssen die Nazis mit Toleranz zurück in die Mitte der Gesellschaft
bringen. So den Vibe hatte ich da ein bisschen davon. Ich sage so, nee, wir müssen da gar nicht tolerant sein, sondern müssen dem mit jeglicher Vehemenz, die man irgendwie aufbieten kann, im Ansatz entgegentreten und überall und jederzeit.
Das ist genau auch mein Problem eigentlich mit dem Film. Also ich denke auch, Lukas Kuschet war neulich zu Gast, Filmkritiker, und danach haben wir noch so ein bisschen geredet und er meinte, ich sage in jedem Podcast, ja, hier wäre noch mehr möglich gewesen, und dann haben wir so ein bisschen gestritten, ob das eine valide Filmkritik ist. Aber ich habe neulich in einem Podcast von Katrin Rönnecke, das fand ich ganz interessant, Anekdotische Evidenz heißt der, haben die so ein bisschen darüber geredet, was ist eigentlich Kritik, und irgendwie bei Schleiermacher steht scheinbar, dass Kritik auch ist, eine Sache an ihrer Idee irgendwie zu messen. Also was sollte eigentlich damit gemacht werden und funktioniert es hier? Und ich glaube, es sind zwei Ideen. Einmal ist natürlich diese Idee, ein bisschen zu zeigen, wie funktioniert Indoktrinierung. Aber die andere Idee ist natürlich, wir wollen irgendwie so einen Oscar, Hollywood, alle können den gucken, witzigen Film machen. Und ich glaube, das hat Taika Waititi hier für mich ein bisschen das Genick gebrochen. Denn ich glaube, ich hätte das cool gefunden, wenn der Film vielleicht bis zur Hälfte oder bis da eine relativ krasse Wendung im Film kommt, genauso ist. Es ist so ein bisschen flockig, ist ein bisschen nazi-satirisch, es ist ein bisschen,
witzig. Und dann hätte er Waltz mit Bashir full on,
Ich glaube, dann hätte ich einfach gerne das nochmal, alles nochmal drei Level höher gedreht. Also dann hätte ich gerne diese Nazi-Kreise mit Sam Rockwell gesehen und wie die reden vielleicht, wie die über den Holocaust reden, das so krass in mega unangenehmen, aber auch gleichzeitig witzigen Szenen irgendwie gebrochen gesehen, sodass man immer weiter merkt, worauf baut das eigentlich auf? Vielleicht tatsächlich, dass Jojo am Ende auch mit dem Holocaust konfrontiert wird, dass vielleicht es nicht diese Art Liebesgeschichte gibt, die da noch reingebaut wird, die den Film
also
so ein bisschen streckt,
finde ich. Also eher der Junge im gestreiften Pyjama-Geschichte.
Sondern stattdessen sich mal da noch näher mit auseinandergesetzt wird und dann am Ende in so einem seltsamen Crescendo, was man ja auch im Volkssturm gerne irgendwie dann machen kann, dass sich das so ein bisschen bricht, und ich hätte es, glaube ich, cool gefunden, wenn Elsa am Ende ein bisschen unversöhnlicher einfach wäre, ohne genau zu erzählen, was da jetzt passiert. Ich glaube, dann hätte man einen Turn geschafft, dann hätte man nochmal alles ein bisschen angezogen und dann hätte man vielleicht nochmal auch mehr mit Satire machen können, als ja irgendwie die Leute sagen halt 20 Mal Heil Hitler und es ist irgendwie witzig so. Und ich glaube, dann wäre das auch für mich ein Oscar-würdiger Film geworden. So habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das dem Film auch so ein bisschen schwerfällt oder nicht gut tut, dass man sagt, ja, das soll auch für heute gelten, das soll auch für Trump gelten, das soll auch für die Alt-Right gelten, so, das sind halt alles so ein bisschen Spinner und man darf sich da nicht so einspannen lassen und fertig. Ich glaube, man hätte da tatsächlich doch stärker in diese NS-Ideologie nochmal reingehen können und ein richtig interessantes Werk schaffen können, und so ist es halt ein ganz okayer Comedy-Film, der viel versucht und ein paar gute Ideen hat, finde ich.
Also, ich glaube, genau, ich glaube, der Aspekt oder das, was irgendwie so im Fokus steht, ist ja dieses passt auf eure Jungs auf. Du kannst die Leute irgendwie zurückholen mit Liebe, und lasst eure Kids und eure Jungs nicht irgendwie in die Hände der Demagogen und Ideologen fallen. So ein bisschen so diese Abteilung. Also das ist, glaube ich, für mich der Punkt. Im Endeffekt, ich bin da total bei dir, und ich glaube, dass ich fand den Film trotzdem gut, aber für mich lässt der Film, glaube ich, zu sehr noch das Türchen offen zu mit Rechten reden.
Und dass man den sich gut unterhalten als Rechter angucken kann, weil wir sind die ja nicht. Und selbst wenn, zum Glück sind wir nicht brutal, wir haben nur einen Hasen getötet. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, es ist dieses so, wir wollen ganz gern, dass auch die Leute, die eigentlich so heimlich sagen, ich habe nichts dagegen, wenn die Nazis zurückkommen, sich den Film angucken können, die das vielleicht sogar
wissen. Ich glaube nicht, dass das die Idee ist. Also ich glaube nicht, dass jemand das sich bewusst im Hinterkopf gedacht hat, von wegen, oh, wir wollen keine Rechten verprellen, die sich so Einhorn.
Ich habe nicht über den Rechten, ich habe eher über die Mitte gesprochen, die vielleicht gar nicht so viel Angst oder Sorge davor hat, weil die ganz gut situiert sind. Die Kritik vor allem mit, das ist auch hauptsächlich die breite Masse, das Bürgertum gewesen, das nichts dagegen gemacht hat. Das wird alles rausgeschlagen, was auch okay ist dafür, dass man sagt, coming of age, ein 10-Jähriger denkt nicht darüber nach, ob die Mitte der Gesellschaft mit und alleinige Schuld am faschistischen an der faschistischen Machtergreifung hatte oder aktuell hat. Das ist auch soweit in Ordnung. Nur ich denke einfach, dass diese Konsequenz daraus, erstmal dem Film hat für mich haben so ein paar Konsequenzen gefehlt, für ihn und für die Welt, in der die drei oder die beiden gelebt haben. Zum Beispiel bei Das Leben ist schön, Vorsicht, Spoiler, wer den noch nicht gesehen hat, hört kurz weg, dass am Ende halt einfach der Vater stirbt. Aber der Junge kriegt nichts davon mit, weil er soll nicht kaputt gehen an dieser grausamen Welt, weil der Vater weiß, er muss das für den Jungen so halten, er muss die Seele dieses Kindes schützen vor diesen Gräueln. Und das ist eine ganz andere Tiefe als bei Jojo Rabbit. Und auch wenn ich das Gefühl habe, dass er versucht, ähnliche Emotionen hervorzurufen, aber bei halben Kalorien, weil nur bei halbem Hinterfragen. Bei, oh Gott, da sitzen Leute mit 35 Kilo auf den Knochen in Lagern. Und das ist die Schuld, weil ich im Wald Granaten werfen gehen will. Das sind all die Fragen, die der Film alle komplett auslässt. Die wirklichen Gräuel sind raus. Die Gräuel, die man sieht, ist, die schießen mit ein bisschen Waffen, die töten einen Hasen und die zwingen ein Mädchen dazu, in der Wand zu leben. Man weiß nicht wirklich, warum. Also jetzt mal wirklich auf dumm geschaltet. Das sieht man nicht. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel Hannah Gadsby, die in ihrem Special gesagt hat, Comedy ist der Wechsel von Anspannung oder Loslösung von Spannung und Anspannung. Ich habe diese Anspannung nicht gehabt. Ich habe kaum diese Verkrampfung gehabt von, oh Gott, ist das ekelhaft. Das sind solch widerliche Menschen. Weil vielleicht dann der quippy Humor mit den Leuten nicht funktioniert hätte. Und ganz am Anfang, er hat einmal diesen Ton gesetzt von, du tötest jetzt diesen Hasen. Das war in Ordnung. Aber ich glaube, dass das noch ein bisschen hätte gesteigert werden müssen, damit der Film auch geschichtsrevisionistisch, also nicht geschichtsrevisionistisch ist und dass er irgendwie so eine leichte Ernsthaftigkeit im Gegensatz zu der komischen Note findet. Das hätte mir wahrscheinlich gereicht. So finde ich den Film immer noch irgendwie gut, weil er irgendwie immer noch lustig ist. Am Ende scheiden sich die Geister daran, halte ich es aus, dass ein Film im Environment Hitler-Deutschland stattfindet, der nicht ununterbrochen oder zumindest ständig im Ernst die Gräuel der Nazis zeigt und zwar eindringlich zeigt. Oder schaffe ich es, dass das Ganze irgendwie auf lächerlich gedreht wird? Ich glaube, dass das am Ende so diese beiden Richtungen sind, die gegeneinander stehen, ob man es aushalten kann und nicht.
Ja, das war schon ein gutes Abschlussstatement. Was würdet ihr denn gerne von Herrn Waititi wissen, wenn ich ihn treffe?
Will der Film ständig so salopp und quippy sein, damit man über ein paar Szenen stolpern kann oder nicht? Oder soll er einfach nur so ein Nazis 101-Werk sein? Also wirklich, ein Junge lebt in Nazi-Deutschland und ich möchte da so ein bisschen Licht reinbringen. Oder hat er sich wirklich noch, ist vielleicht gemein gestellt, vielleicht kannst du das schöner umformen. Oder macht er sich wirklich Gedanken darum, dass er mit dieser Dramaturgie spielt, dass er das Ganze so locker lässt und er erwartet von uns, dass wir sagen, ach ja, übrigens, hinter dieser bunten Mauer, die da gerade zu sehen ist, wird gerade vielleicht jemand erschossen oder erdrosselt und keinen kümmert es.
Ich glaube, meine Frage wäre, wenn man das irgendwie gut übersetzen kann, es ist ja in Deutschland schon so ein geflügeltes Wort, soll man mit Rechten reden? Soll man mit Nazis reden? Das würde mich, glaube ich, interessieren, was er dazu sagt. Quasi, ne, sagt er, ja klar, wir müssen irgendwie mit denen quatschen und müssen die zurückholen, wie auch immer, oder sagt er, nope, wir reden nicht mit Nazis.
Das sind also die Fragen von Creamspeak, zu denen kommen wir dann gleich. Vorher freue ich mich aber sehr, mit dem Historiker Magnus Brechtgen sprechen zu können über unser Thema heute, über Nazi-Satire. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Instituts für Zeitgeschichte. Schönen guten Tag, Herr Brechtgen.
Ja, schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Herr Brechtgen, können Sie über Hitler lachen?
Als Historiker fällt einem das schwer, weil man von den Dingen, mit denen man sich professionell beschäftigt hat, eigentlich sofort eingeholt wird, wenn man sich mit Hitler beschäftigt. Es ist aber so, dass es natürlich eine ganze Reihe von Quellen schon zeitgenössisch gibt, in denen Hitler persifliert wurde, Satiren, Comics und ähnliches. Und die Darstellung ist natürlich, wenn sie dann vor allem aus den späten 20er, aus den 30er Jahren kommt, durchaus dazu geeignet, dass man manchmal lacht, aber das Lachen bleibt einem dann auch im Hals stecken, wenn man weiß, und das kann man als Historiker gar nicht verhindern, was sich daraus weiterentwickelt hat. Das heißt, immer wenn man etwas sieht, was einem mit Hitler zum Lachen reizt, denkt man sofort den Rest mit und dann ist es eigentlich auch schon wieder vorbei.
Ich muss sagen, ich habe in meinen Recherchen gar keinen guten Überblick zum Humor oder zur Satire über die Nazis gefunden. Kann man sagen, wann hat das denn angefangen? Sie sagen schon eigentlich, während Hitler noch gelebt hat.
Ja, es gab schon in den 20er und 30er Jahren in der politischen Auseinandersetzung der deutschen Öffentlichkeit und auch international natürlich Reaktionen auf Hitler als Politiker. Und das waren Karikaturen, das waren Texte. Und diese sind natürlich Teil des politischen Diskurses, der politischen Auseinandersetzung, genauso wie das heute auch ist. Also Hitler war auch immer schon eine Kabarettfigur, eine Satirefigur, eine Comicfigur für Personen, die sich über diese Art von Medium in den politischen Prozess einmischen wollten. Und das ist wie für alle prominenten Politiker auch zeitgenössisch natürlich in jeder Hinsicht nachweisbar.
Und wie ist das dann weitergegangen, also auch nach der NS-Zeit?
Also einmal während der NS-Zeit gab es auch solche Versuche und das wurde natürlich dann verfolgt und in einem weitgehend totalitären Regime gab es auch jede Menge Möglichkeiten, all diejenigen zu verfolgen, die sowas versucht haben. Und nach 1945 war der Schock und auch die Resultate der Gewaltverbrechen und all das, was der Zweite Weltkrieg mit sich gebracht hat, die man zu Recht eindeutig und immer mit Hitler als Person verband, natürlich so stark im Vordergrund, dass satirische Fragen erstmal nicht hochkamen oder jedenfalls nicht so schnell hochkamen. Hitler spielt dann indirekt eine Rolle. Es gibt also in den 1950er Jahren schon satirische Filme oder, wenn Sie so wollen, kritische Blicke auf die deutsche Geschichte. Also ich nenne als Beispiel Wir Wunderkinder von 1958. Und da spielt natürlich so ein kritischer, satirischer Blick auf den Nationalsozialismus eine Rolle. Aber Hitler selbst spielt da keine zentrale Rolle. Das ändert sich dann in den 60er Jahren mit Mel Brooks, Springtime for Hitler und ähnliche Produktionen. Und das sind dann ja die Vorläufer von dem, was wir dann in den 90er und Nuller Jahren haben, sowohl mit den Comics von Walter Moers bis hin zu diesen kleinen Filmen, die er da produziert hat, mit Thomas Pigor als Texter und auch als Stimme. Und dann die Produktion der jüngeren Zeit, also Gerhard Polt und ähnliches.
Aber sind die Darstellungen von Hitler und vielleicht auch von dem, was man im Nachträglichen witzig oder ulkig an der Nazizeit findet, tatsächlich so unterschiedlich in diesen verschiedenen Produktionen? Denn so aus Laiensicht hat man ja das Gefühl, es gibt halt diese 5, 6 Hitler-Trademarks, die man dann immer sieht und die sehen wir schon in The Great Dictator, die sehen wir aber vielleicht später auch schon bei Helge Schneider und es ist immer so ein bisschen einfach, sich halt über diese Person lustig zu machen, aber vielleicht gar nicht so einfach, tatsächlich Satire zu machen, die sich mit dem NS-Regime beschäftigt.
Also die Dinge, die mir bekannt sind, sind schon durchaus unterschiedlich, auch wenn sie sich immer auf bestimmte Verhaltensweisen, das laute Sprechen, den Schnauzbart, die Körperhaltung und ähnliches reduzieren. Aber der Take darauf, die Art und Weise, wie man das dann satirisch kontextualisiert, der ist doch von jedem, ja, sagen wir mal, eigen. Ob man das uns originell nennen möchte, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist es ein eigener Blick. Und ich nenne jetzt mal wieder zwei Beispiele aus dem angelsächsischen Raum, also die Hitler-Persiflagen oder Hitler-Adaptionen, die dann bei Spitting Image vorkommen, die versuchen eben in der Auseinandersetzung mit Hitler auch eine zeitgenössische Kritik und Satire an den britischen politischen Zuständen der Gegenwart, also vor allem die Auseinandersetzung mit der Politik von Margaret Thatcher vorzuführen. Und Hitler ist dann sozusagen eine Projektionsfläche, an der man dann Kritik an der Thatcher-Ära und der Thatcher-Politik üben kann. Das ist sehr originell und funktioniert auch gut, ist aber schon ziemlich meinungsstark, um nicht zu sagen zum Teil brutal in der Art von Zitaten. Ein anderes Beispiel ist Monty Pythons John Cleese, der als Hitler auftritt und dann auch mit anderen, die Heinrich Himmler spielen und Joachim von Ribbentrop persifliert sind. Das ist dann wiederum auch in einen britischen Kontext gesetzt, der aber eine völlig andere Blickweise darauf hat, nämlich die Lächerlichkeit von Adolf Hitler und seinen Kumpanen vorzuführen, aber gleichzeitig im Spiegelbild dazu die Naivität und auch eine gewisse Dullness, würde man jetzt auf Englisch sagen, der britischen Rezeption des Nationalsozialismus vorzuführen. Und das ist dann sozusagen eine Kritik an der eigenen Gesellschaft um die Ecke herum durch die Präsentation einer Hitler-Persiflage.
hätte ich noch eine letzte Frage zu, Sie haben das jetzt gerade schon in dieser Antwort gesagt und auch davor, dass es eben eine Reflexion auch über aktuelle Zustände ermöglicht oder dass wir dann in Hitler zum Beispiel Margaret Thatcher erkennen können. Aber liegt hier nicht auch die Gefahr bei der Nazi-Satire, wenn man zum Beispiel einen Film macht, der uns zeigen soll, ja, Hitler ist eigentlich genauso gewesen wie Trump, dass man dann diese Nazi-Zeit eigentlich nur verkürzt betrachtet aus dem aktuellen Blickwinkel und vielleicht gar nicht ja feinfühlig genug ist für... Also das Problem, dass damals ja nicht einfach Hitler aus einem Raumschiff gekommen ist und Leute haben sich ihm angehängt, sondern dass tatsächlich halt das große Ressentiment zum Beispiel in der deutschen Gesellschaft gab und eine Geschichte mit Antisemitismus und so weiter. Also sehen Sie da auch eine Gefahr, wenn man das zu simpel und zu gegenwärtig abhandelt?
Ja, selbstverständlich. Das geht nicht, dass man das simpel und gegenwärtig abhandelt, sondern das Abhandeln kann immer nur sein, dass man in der Satire darauf hingewiesen wird, welche grundsätzlichen Kennzeichen in totalitären Regimen oder in autoritären Ansprüchen sich verbergen und wie die auftreten. Es wäre nach meiner Ansicht auch satirisch völlig verfehlt, wenn man jetzt Adolf Hitler und einen gegenwärtigen Politiker, jetzt egal wen sie dann nehmen, und gleichsetzen würde, sondern es geht darum zu zeigen, dass bestimmte Mechanismen in Gesellschaften funktionieren, also Appell an die Massen, Appell an die einfache Seele, und Satire kann dazu beitragen, diese Art von Mechanismen deutlich zu machen und dadurch zu zeigen, wie hat politische Kommunikation damals auf eine bestimmte Weise funktioniert, wie funktioniert politische Kommunikation vielleicht heute, das wissen wir nicht. Es geht darum, dass durch die Anschaulichkeit in der Satire das Nachdenken provoziert wird und dadurch sozusagen, das muss in den Köpfen derjenigen selbst stattfinden, die das sehen. Also das ist der eigentliche Anlass, oder das sollte sozusagen die Wirkungsrichtung sein. Historisch muss man Hitler immer aus der Zeit analysieren und die zeitgenössische Gesellschaft verstehen und zu verstehen versuchen. Das kann man aber dann brechen oder transportieren in vergleichbare Entwicklungen der Gegenwart, und dadurch, dass man das satirisch überhöht oder zuspitzt, dann eben die Sensibilität in der Gegenwart erhöhen. Das liegt aber immer an den Individuen, wie sie das wahrnehmen. Ja, also die historische Gleichsetzungen und Wiederholungen sind immer unzureichend.
Ja, soweit der Historiker Magnus Brechtgen im Interview zu Nazi-Satire. Und jetzt kommen wir zum großen Finale, meinem Interview mit Taika Waititi, beziehungsweise muss ich sagen, es war ein Roundtable. Das hat stattgefunden im Soho-Haus in Berlin. Und ich bin da hingekommen, waren mehrere Journalisten und Journalistinnen da schon drin, und wir wurden dann hochgeleitet in so einen Raum und hatten ungefähr so 20 Minuten Zeit, mit Taika Waititi zu sprechen. Ich habe jetzt eine gekürzte Version davon gemacht, um die Fragen, die mir am relevantesten erschienen sind. Mir wurde von Disney auch angeboten, dass sie die Zugfahrt nach Berlin bezahlen, aber ich dachte mal, das mache ich vielleicht mal nicht, sondern bezahle das von eurer Kohle, die ihr mir überlasst auf Steady, einfach damit ich da ja einfach frei Fragen stellen kann, wie ich lustig bin und nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt jemandem was schuldig oder sowas. Wir sind dann da reingeführt worden, und genau, ihr hört jetzt das Interview. Ab und zu sind Fragen von anderen Journalistinnen, Journalisten drin, die ein bisschen schlechtere Tonqualität haben, weil das eine Mikro eben nur auf Taika Waititi gerichtet war. Und ja, viel Spaß mit dem Interview.
Hi! Thank God it's a round table.
How's your...
It's a round table.
Yeah.
A round table.
Sit down. Like we do say in German.
Okay.
How's your German?
It's gone. It disappeared. It fell away over the years.
The big question, obviously, is like, are you allowed to make fun of Hitler in a way? Like,
I think
coming up in a debate, or
I don't know. I think Charlie Chaplin gave us permission in 1939. But also, you know, I think that over the years, I think we're in good company, because over the years, people have been doing it with mixed results. But yeah, I'm not worried about that at all. And also, I don't, you know, it's. Look, the film, there are some people who have criticized the film, but I think most of them haven't seen it. So that's like some of the criticism has been from people who just refuse to see it, and which is fine. Some people just, you know, for certain reasons, maybe it's for personal reasons to with their families or whatever, just aren't ready to see a film like this. On one side, I feel like that's a little bit of a shame because they, because I feel like, you know, some degree they're missing out, but I also do understand that it might be too close to home, and I have to respect that.
You make fun of the Nazis, but you also make a lot of excuses for them. Do you think it's that easy to say, like, oh, they've been manipulated? Because if you grow up in Germany, you hear it a lot. Oh, everybody was just manipulated, but people really bought into that ideology because they loved it. And now they're buying into it again, and it's all coming back. So do you think that Nazis today really need more empathy?
I don't think the film at all is empathizing with Nazism or fascism or people who truly believe in those ideologies, but it does make some attempt to humanize some of the people who were normal people in the war. There aren't many of actual people in the army in the film. You know, it definitely doesn't empathize with any of the Gestapo. It makes them, you know, that's very, even though the approach to that, to their initial introduction is very Monty Python in its nature. But even with Sam Rockwell's character, I like to think that, you know, and I'm sure you're aware, there were many people who were in the army, who were career soldiers, who did not identify or did not join the party, and who were just patriots, but, you know, discovered probably when it was too late that they chose the wrong side. You know, so I feel like that's what Sam's character is like. I don't think anyone ever empathizes with Rebel Wilson's character, and I don't think anyone really cares about Ulfie's character. I think, you know, it was a real effort on our part to make sure that it's from a child's point of view, and especially a 10-year-old child who doesn't know any better. And I think it's very easy for someone to say, yeah, but he was in the youth, he must have known. I mean, he's 10. So, you know, I think when I was 10, I was probably quite easily influenced, you know, and who knows if I wanted to. And again, you got to remember, these kids, they wanted to be part of a group. And if all of their friends in the neighborhood were joining this thing as a 10-year-old, that is sure as hell what you were going to try and do. And, you know, I challenge any 10-year-old. I mean, you have to be very strong-minded as a 10-year-old to say, oh, no, I wouldn't have done that. Because you were bullied as well if you didn't join, and you were picked on. And no 10-year-old really wants to be that person. You know, there's a point to the film. And the point of the film is not to tell a joke. The point of the film is not to make a sketch or to make the film a comedy. I think sometimes, you know, the film, you know, with other people trying to describe it, it can be misconstrued as a comedy about Nazis. And if you just simplify it to that, then it's doing the film a disservice. It's not a comedy, you know. It's a drama about children learning to think for themselves with some jokes in it.
But there's some things, like horrible things, obviously the Germans did, that you don't maybe explicitly touch on in the movie, like the Holocaust, a little bit euthanasia. But watching it, I felt like you could have like gone there. You could have made it like even like way crazier, way tougher on the audience. Was it like, where was the line where you thought, I want to portray these things, but I will leave other things out?
Well, I wanted a lot of it to be implied. You know, I'm relying a bit on people's previous knowledge, and I feel like the film would be another hour longer if I had to explain everything, which is what American films have to do. They have to explain every single thing to an audience. And I like to give the audience more credit for, you know, to be smart enough to work it out for themselves. And, you know, it's set right at the end of the war, and it's not set in a camp, and I'm not going to suddenly put the character on a train to go and have a look and see what actually happened in those camps, because that's not part of the story or part of his world. We can imply it by stories that people tell, and, you know, and that's what it's about. It's not, I don't do films that that's just not my style to be that blatant or to have to try and, you know, to try and make people feel uncomfortable. The film has got a deeper message than that, and I think if you want to see that stuff, there are many other films that have been made before this that deal with that, that are more graphic, and I don't think it's shying away from anything. I don't think it's making light of the war or what happened. I think it's dealing with a very powerful subject in a way that has, I would say, a little bit more finesse than having to just suddenly, let's just show dead people everywhere. You know, let's keep cutting away to see what actually happened. You know, I think a lot of us do know what happened.
Talking about the music, the songs, did you came up with them, or the German version of Gib mir deine Hand? I mean, what did the Beatles say? What does everybody say about that?
Well, I think as we all know, the Beatles were like the Hitlers of the 1960s, and so, you know, I think it's time to draw attention to, you know, to what they did. But the main thing was again to keep it contemporary, and in the original script was Heroes was always in there, Tom Waits was always in there, Arthur Lee and Love was in there. The Beatles song came just during prep when I wasn't entirely sure what song would be used, but I did know that I was going to be using that old footage to show the infatuation of the German people with Hitler. And when I was looking through all the old footage of the crowds going crazy and women crying and screaming and people fainting, that was when I sort of realized, oh, I guess he was like the Beatles of the 30s. He was a pop star and he was an icon, and he had that effect. And that helps to explain to people the mindset of people, and especially young people, like little boys who looked up to him at the time.
An dieser Stelle hat eine Journalistin jetzt eine Frage gestellt, die ein bisschen das Ende des Films spoilert, deswegen habe ich das rausgeschnitten. Sie hat quasi gefragt, wird da nicht auch die Zeit nach dem NS-Regime in seinem Film ein bisschen zu positiv gezeichnet, weil sich ja dann auch direkt die DDR zum Beispiel angeschlossen hat, weil es vielen Leuten ja auch gerade nach der Befreiung sehr, sehr schlecht ging.
It's a fable. It's not an authentic portrayal. I mean, otherwise, watch a documentary. Like, that's, you know, this, what we're trying to do here is actually connect with people in the modern world and show them. It's not a film about history. It's a film about now. It's a film about how people interact with each other and how people, and the attitudes of people who are around right now, and trying to change that mindset and to try and get people to understand there is still hope in the world. And otherwise, what's the point in art? What's the point in anything if we're just out to depress people and make them and make the world devoid of any hope? Otherwise, we should just say, you know what, those neo-Nazis in the USA, well, I guess that's all that's going to happen. We should just let them do it. Because otherwise, I don't want to make films if that's the only role that I have.
Do you think we should politically talk to these people? Because obviously, in the movie, Elsa can persuade Jojo, but these, as you said, are children. But what's with, like, grown-ups? Because this has been a big debate, like, in Germany for the last 2 years. Like, should we talk to Nazis? Should we try to persuade them? Or should we, like, shut them out of discourse?
Do you want my opinion on what we should do with Nazis?
Yeah.
Yeah. Well, I mean, I don't like the idea of inciting violence, but I do agree very much so that it's okay to punch them right in the face. You know, at the end of the war, it's a very clear rule. If you were a Nazi and if you were public with that information and, you know, you supported those ideas, then there was no place for you in society and you went to jail. Now, sadly, in 2020 or even 2 or 3 years ago, if you're a Nazi and you want to promote those ideas, then you can go to a town square and you can have your own rally and you can invite people along and the police will leave you alone. Or you can be in Germany and you can actually start a party. No, I don't have any real leniency, or I don't feel like they deserve a platform.
Ja, jetzt haben wir gerade zwei Interviews hier gehört, von denen wir alle drei keine Ahnung haben, was da gesagt wurde. Aber auf jeden Fall gab es das jetzt. Ich gehe aber immer aus diesem...
Spannende Erkenntnisse.
Sehr spannende Erkenntnisse. Jojo Rabbit
hat mich heute überrascht.
In den deutschen Kinos. Und was ich immer meine Gäste am Ende frage, habe ich euch aber nicht darauf vorbereitet, aber mal schauen, wie es läuft, ist, was ist der letzte gute Film, den ihr gesehen habt?
Den letzten, den ich gesehen habe, war The Endless. Ein Film, der sich mit der guten alten Cosmic Horror Thematik beschäftigt.
Und es geht um?
Es geht um zwei Brüder, die in einer Sekte groß geworden sind, aber irgendwann abhauen konnten und jetzt noch einmal zurückgehen. Und es scheint so, als gäbe es eine gruselige Entität, die über dem Lager dieser Sekte schwebt.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich erinnere mich ganz genau, dass ich einen Film geguckt habe, wo ich gesagt habe, Mensch, das war mal wieder ein richtig guter Film, aber ich weiß leider nicht mehr, was es war. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe sogar gerade extra noch parallel mein WhatsApp-History durchgeguckt, ob ich irgendjemandem was empfohlen habe, aber ich habe nichts gefunden.
Macht ja nichts.
Ja, weiß ich auch nicht.
Macht ja nichts, Max. Ist ja nur ein Filmpodcast. Ist in Ordnung.
Trotzdem vielen Dank, dass ihr mit mir hier so lange über Jojo Rabbit gesprochen habt.
Danke. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Und man findet das, was ihr beide macht, natürlich im Podcast Creamspeak und natürlich auf Twitter @Creamspeak muss man, glaube ich, nicht mehr so viel bewerben, kennen die Leute wahrscheinlich. Und genau, da könnt ihr uns auch kontaktieren. Ich bin @CHR_Eichler und in der nächsten Woche sprechen wir hier über Greta Gerwigs Little Women, auf jeden Fall mit der Schriftstellerin Miko Sophie Kümmel. Wer die andere Person ist, weiß ich noch nicht, das werden wir dann mal schauen. Und genau. Wir danken unserem Studioboss Tom Simmert und falls ihr auch am Ende einer jeden Folge Katz genannt werden wollt, schaut mal nach auf steadyhq.com/Katz. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich kontaktieren unter @chr_eichler auf Twitter oder eine Mail schreiben, katzpodcast@yahoo.com. Und ihr findet den Podcast natürlich auch auf Instagram, Facebook und auf Twitter. Und ich danke natürlich unseren weiteren ProduzentInnen. Heiko Dörr, Anna Eiselt, Joshua Franz, Max Gilbert, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilgenfeld, Michael Kanzia, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Martin Leistner, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Benjamin Riebdorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Philipp Watermann, Florian Zeppenfeld und Falk Tschitschmann. Vielen Dank.